Ich will noch mal zwei Verse wiederholen aus dem Predigtext, den wir gerade gehört haben. Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Er geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Was für einen deprimierenden Blick hat Hiob auf das Leben. Völlig deprimierend für ihn selbst, aber ja auch für uns, die wir seine Worte lesen. Denn er meint nicht nur sich selbst, er meint uns alle. Eigentlich möchte man sowas gar nicht hören. Jedenfalls nicht so direkt, nicht so pessimistisch. Wenn wir einander grüßen, und wir haben das ja heute Morgen vielfach getan, hin und her, fragen wir oft, wie geht's? Aber dann sind wir ganz zufrieden damit, wenn der andere, die andere sagt, danke gut. Oder schlimmstenfalls, danke, es geht. Eine echte, eine ehrliche Antwort, die wollen wir eigentlich gar nicht hören meistens. Den Freunden von Hiob geht es genauso. Sie wollen nicht hören, was er über sich selbst zu sagen hat, wie es ihm wirklich geht. Sie können das gar nicht zulassen, wenn er sich so beschwert und so klagt. Sie hören das zwar, aber sie lassen das nicht gelten. Und am wenigsten lassen sie es gelten, wenn seine Klage sich gegen Gott richtet. Und so haben die Freunde, die doch gekommen sind, zu ihm gekommen sind, um ihm beizustehen in seinem Leid, überhaupt keinen Trost für ihn. Es ist ihnen viel wichtiger, Gott zu verteidigen, auch wenn sie in Wirklichkeit damit nur ihre eigene Vorstellung, ihr eigenes Bild von Gott verteidigen. Daran darf nicht gekratzt werden. Am Ende des langen Buches Hiob spricht Gott sein Urteil und er sagt, Hiob hat recht geredet. Ihr, seine Freunde, habt nicht recht über mich geredet. Hiob hat recht geredet mit all seinen Anklagen gegen Gott, mit seinem endlos pessimistischen Blick auf das Leben. Das soll recht geredet sein. Der Unterschied zwischen Hiob und seinen Freunden ist, Hiob richtet seine Klage immer an Gott. Und so redet er auch mit Gott. Die Freunde dagegen, die haben vielleicht tatsächlich viel Richtiges und auch viel Weises zu sagen, aber sie reden nur über Gott. Und damit reden sie sowohl an Gott als auch an Hiob vorbei. Gott hält das aus, was Hiob ihm vorwirft. Und wenn Gott das aushält, dann sollten wir nicht meinen, wir müssten Gott und damit den rechten Glauben verteidigen. Wir sollten den Mut haben, auf das zu achten, was einer sagt, der leidet. Wir sollten es aushalten, was einer, der leidet, sagt, selbst dann, wenn damit unser Weltbild und unser Glaube in Frage gestellt wird. Hier bringt vor allem zwei verstörende Beschwerden vor in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben. Das erste, was er sagt, ist sinngemäß, das Leben ist nichts wert, weil es nicht währt, weil es nicht bleibt. Und damit meint er nicht nur sein eigenes Leben, sondern das Leben überhaupt. Das ist seine extrem pessimistische Sicht. Der Mensch lebt kurze Zeit, ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Das ist schon alles. Menschen sind sterblich und darum, so findet Hiob, ist ein Menschenleben eigentlich gar nichts wert von Anfang an. Hiob bewertet das Menschenleben von seinem Ende her. Dass ein Menschenleben nach so kurzer Zeit schon wieder vorbei ist, das macht es für ihn insgesamt wertlos. Das weiß Hiob auch, es gibt eine Zeit des Wachstums, es gibt eine Blütezeit im Leben, aber das ändert ja nichts daran, schon bald ist alles wieder vorbei. Schon bald verwelkt die Blume und am Ende bleibt nichts. Wie fühlt sich das für euch an? Könnt ihr das aushalten oder möchtet ihr widersprechen? Also ich möchte widersprechen. Ich möchte den Hiob fragen, ist das schon alles, was du sehen kannst? Da gibt es doch viel mehr zu sehen. Nimm doch die Schönheit des Lebens, sieh auf die Jugend, sieh auf die Liebe, sieh auf die Freundschaft, auf Familie und Gemeinschaft, sieh auf den Erfolg und sieh auch auf die Schönheit des Alters, auf die Falten, die Lebensgeschichte erzählen, auf graue Haare, die Lebensweisheit haben. Oder hör auf die Musik, hör auf den Klang der Natur, hör auf das Lachen, auf den Gesang. Warum willst du denn alles so negativ beurteilen? Aber da hätte ich schon genau das gemacht, was die Freunde von Hiob auch tun. Das sage ich ihm schon, du siehst das alles falsch, du musst anders auf das Leben schauen. Was, wenn ich mal Hiobs Perspektive einnehme? Vielleicht halte ich das aus eine Zeit lang, weil ich selbst in einer guten Situation bin, weil ich nicht so schwer geschlagen bin wie er, dass ich für eine Zeit lang die Sorgen eines Leidenden mittragen kann. Aber was, wenn das wirklich meine eigene Perspektive ist, wenn mein Leben genau so aussieht, wie Hiob es beschreibt? Wenn meine Tage nichts sind als Unruhe und als Mühe, wenn ich von Geburt an einen Überlebenskampf führen muss? Oder was ist mit denen, die wohl gute Jahre gehabt haben, aber sich jetzt fragen müssen, wo sind die geblieben? Die sind vorbei. War da schon alles? Mit dem Buch Hiob sind wir im Alten Testament. Und das Alte Testament hat kaum Auferstehungshoffnung. So ist das auch bei Hiob. Für ihn ist nicht die Frage, ob sein Leben auch eine Blütezeit hatte. Für ihn steht fest, wie immer das Leben war, es bleibt am Ende nichts davon übrig. Am Ende ist alles Leben weg. Das Leben währt nicht und darum ist es nichts wert. Es ist umsonst. Und an dieser Überzeugung setzt nun seine zweite große Klage ein. Wenn das Leben sowieso umsonst ist, warum achtet Gott dann überhaupt auf mich? Warum zählt Gott jeden meiner Schritte? Warum hört er jedes Wort, das ich spreche? Warum achtet er auf jeden Gedanken, der mir in den Kopf kommt? Warum kontrolliert Gott mich so und urteilt über mich? Hiob sagt, und das ist wirklich krass, zu Gott, wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann lass mich einfach in Ruhe. Dann guck weg, lass mich zufrieden. Ich weiß doch, ich kann dich nicht zufriedenstellen. Aber du selbst hast mich so gemacht. Du hast mich sterblich gemacht. Du hast mich gemacht als einen Versager. Du hast mir all die Grenzen gesetzt, über die ich nicht hinauskomme. Warum erwartest du dann von mir, dass ich gut sein soll? Ich bin wie alle anderen Menschen auch. Kann etwa ein Reiner kommen von Unreinen mit EI? Kann aus mir was Besseres werden als all die Voraussetzungen, die mir gegeben sind? Wie denn? Das ist gar nicht meine Schuld, das ist deine Schuld. Du hast mich so gemacht, Gott. Hiob leidet unter dem Gedanken, dass Gott ihn ständig im Blick hat. Er fühlt sich dadurch nur noch elender. Und mir kommt dabei eine Erinnerung aus meiner Schülerzeit. Was ich als Schüler nie ausstehen konnte, ist, wenn bei einer Klassenarbeit der Lehrer mir von hinten über die Schulter guckte. Kennt ihr das? Das ging mir total auf die Nerven. Und ich habe den Eindruck, bei Hiob ist es genauso. Gott ist wie ein Lehrer, der ihm ständig über die Schulter schaut. Und bei jedem Wort, das Hiob in sein Lebensbuch schreibt, schüttelt Gott den Kopf und sagt, nee, das ist nicht gut. Für Hiob steht fest, mein ganzes Leben ist ein Versagen, ein einziges Versagen. Nicht, weil es falsch läuft, sondern weil es genau so läuft, wie Gott mich gemacht hat. Aber dann wäre es doch gut, wenn Gott jedenfalls wegguckt, mich zufrieden lässt. Das ist die Haltung von Hiob und ich finde das total schockierend. Ich will ihm widersprechen, dem Hiob, und weiß doch, viele Menschen fühlen sich tatsächlich genau so. Alles ist umsonst und ich kann nichts ändern. Warum will mich Gott dann richten? Kann er mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich möchte widersprechen, aber kann ich überhaupt? Kann ich dem Elend so vieler Menschen etwas entgegensetzen? Manchmal ist es wohl das Beste und das Ehrlichste, was wir tun können, zuzuhören. Zuzuhören ohne Widerspruch. Denn wenn wir den anderen schon vorher das Wort abschneiden, dann hören wir, auch im Fall von Hiob, gar nicht mehr, in welche Richtung er denn weiterdenkt. Und dazu lese ich uns noch einmal die Verse, die sich angeschlossen haben an diese erste Klage. Da heißt es, ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist. Er kann wieder ausschlagen und seine Schösslinge bleiben nicht aus. Stirbt aber ein Mensch, so ist er dahin. Kommt ein Mensch um, wo ist er? Wie Wasser ausläuft aus dem See und wie ein Strom versiegt und vertrocknet, so ist der Mensch, wenn er sich niederlegt. Er wird nicht wieder aufstehen. Und dann setzt er fort, ach, dass du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis dein Zorn sich legt und mir ein Ziel setzen würdest und dann an mich denken. Meinst du, ein toter Mensch wird wieder leben? Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung kommt. Du würdest rufen und ich dir antworten. Es geht hier immer noch um die beiden großen Themen, mit denen sich Hiob quält. Um die Endlichkeit des Lebens und um sein Verhältnis zu Gott oder das Verhältnis der Menschen und Gott. Und auch hier in diesen Worten gibt es immer noch keine konkrete Hoffnung auf Auferstehung. Und trotzdem kenne ich keinen Abschnitt in der Bibel, im Alten Testament meine ich, der so voll Sehnsucht auf Erlösung ist, so voll Sehnsucht auf Auferstehung. Einerseits bleibt Hiob noch völlig im Denken des Alten Testaments über den Tod. Mit dem Tod ist alles vorbei. Wenn der Mensch sich niederlegt, wird er nie wieder aufstehen, bis der Himmel vergeht. Und doch wagt Hiob die Frage, könnte es nicht anders sein? Meinst du, ein toter Mensch wird wieder leben? Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Erlösung kommt. Du würdest rufen und ich dir antworten. Du würdest Verlangen haben nach dem Werk deiner Hände. Das berührt mich sehr. Hiob ist zwar ganz sicher, so ist der Mensch. Der Mensch ist sterblich und es gibt gar keine Hoffnung, dass es anders sein könnte. Aber so denkt er, Gott könnte anders sein. Es dämmert Hiob und er bekommt eine Ahnung davon, dass Gott anders sein könnte, als er ihn sich bisher vorgestellt hat. Vielleicht ist er doch nicht der gnadenlose Richter, der alles kontrolliert, um mich zu verurteilen. Gott könnte einer sein, der Verlangen hat nach dem Werk seiner Hände, nach mir. Gott könnte einer sein, der die Menschen, die er geschaffen hat, lieb hat und darum nicht aufhört, nach ihnen zu rufen. Und wenn Gott ruft, wer würde dann nicht antworten? Denn wer kann sich dem Ruf Gottes entziehen? Gottes Ruf, der reicht auch über den Tod hinaus. Du würdest rufen und ich dir antworten. Hiob ahnt, Gott könnte anders sein, als ich ihn mir vorstelle. Dann auch, was mein Versagen betrifft. Vielleicht achtet er gar nicht so genau auf mich, um mir zu beweisen, was für ein Versager ich bin. Vielleicht hat er ganz andere Gründe. Vielleicht richtet er mich so, dass am Ende alles richtig ist. Dann würdest du meine Schritte zählen, sagt er, aber hättest nicht Acht auf meine Sünden. Du würdest meine Übertretungen bündeln und wegpacken und überdecken. Das ist noch kein christlicher Auferstehungsglaube, den Hiob hier ausspricht. Aber wie berührend ist das, dass dieser Mann, der so voller Zorn und Schmerz und Klage ist, an so einen Punkt kommt, wo sich das Bild, das er von Gott hat, ändert und ein liebender, ein rufender, fürsorgender, erlösender Gott für ihn sichtbar wird. Das ist hier im Alten Testament nur eine Ahnung, ein Dämmern sozusagen. Aber das ist die Morgendämmerung von Ostern. Auch wenn von Christus noch keine Rede ist in diesem Buch und von Auferstehung auch nicht, fängt Christus, das Licht der Welt, doch hier schon an zu leuchten. Ich erinnere nochmal daran, am Ende des Buches sagt Gott von Hiob, der hat Recht von mir geredet. Ich glaube nicht, dass Hiob Recht hat in all seinen einzelnen Aussagen, aber Recht hat er damit, dass er sich mit all seinen Klagen und Fragen immer wieder an Gott gerichtet hat. Hiob hat nicht abgelassen, Gott damit in den Ohren zu liegen. Und Hiob hat erlebt, Gott lässt mich nicht los. Damit ist eigentlich das Beste über unser Leben gesagt. Wenn Gott mich nicht loslässt, dann hat mein Leben festen Halt, dann hat es Bestand. Damit will ich kein Elend schönreden in unserer Welt. Ich kann die Nachrichten, die wir im Fernsehen sehen, nicht irgendwie schönreden, das geht nicht. Und die letzten Wochen des Kirchenjahres, in denen wir nun sind, die sind dazu da, dass wir achtsam auf Schmerz und Leid sehen. Aber wir können auch das sehen. Es geht nicht auf unser Ende zu. Gott kommt auf uns zu. Gott hat jeden von uns im Blick, weil er uns liebt. Er kommt auf uns zu, am allerdeutlichsten in Jesus Christus, seinem Sohn. Und der wird uns auf ewig nicht loslassen. Amen.